ARD.
Es waren irgendwie jetzt so ein paar Tage, wo hintereinander extrem viele Patientinnen und Patienten Hamster waren. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kommen jetzt die ganzen Leute her mit den Hamstern? So aus dem Nichts. Hm. Und dann habe ich mitbekommen, dass unsere Praxis auf so einer Hamster-Website empfohlen wird. Und es kennt sich halt nicht jeder mit Heimtieren aus, Robin. Also so Meerschweinchen und so, keine Ahnung was. Und anscheinend haben sich die Leute sehr wohl gefühlt und haben das weiterempfohlen und so in einem Hamster-Forum gesagt, ja, da könnt's hin. Und deswegen sind jetzt extrem viele Hamster da und irgendwie, das hat mich so gefreut. Das hat mich echt gefreut. Und es passt auch zum heutigen Thema. Aber vorher, Robin, was geht bei dir ab?
Ich habe gestern eine Aufnahme zum japanischen Staudenknöterich gemacht.
Pflanzenart.
Der japanische Staudenknöterich. Eine Pflanzenart, die ich absolut verabscheue. Und es ist auch, also es ist ja eine Pflanze, die ich hasse geworden. Aber meistens sind meine Pflanzen, die ich hasse, ja dennoch so ein bisschen witzig irgendwie. Also so ein bisschen entspannt, sag ich mal. Also ich bin ja nicht selbst voller Hass und Meuterei, wenn ich die aufnehme. Ja. Aber bei dem Ding, da habe ich wirklich den Verstand verloren. Und das ist eine sehr, sehr zornige Aufnahme. Und ich könnte potenziell zur Ausrottung dieser Pflanzenart aufrufen. Ja, wir werden mal gucken, wie die Online-Welt das so aufschnappt. Kann sein, dass ich einen fetten Shitstorm abbekommen habe, aber das bei Pflanzen, die ich hasse, immer so eine Brise Kot ist immer in der Luft.
Eine Brise Kot!
Weird Animals.
Herzlich willkommen zu Weird Animals. Das ist euer Lieblingstier-Podcast. Mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin. Und der gerade die Prise Kot hier reingestreut hat, sitzt mir gegenüber, Robin.
Robinger Schnögeröge. Hallöchen, Biodiversitäts-Content-Creator. Und letztens wurde ich vorgestellt mit, ja, der Typ hasst vom Beruf Pflanzen. Ja, kann man irgendwie so sagen. So
naja,
lala,
bei
ne?
Tierärztin glauben sie auch, dass mein Beruf ist, Tiere zu lieben. Diese Woche darf ich ein Tier mitnehmen und ich freue mich schon sehr. Das Tier, das ich heute vorstellen möchte, ist der Feldhamster bzw. der europäische Hamster. He's such a cutie, badootie, cutie, badootie.
Ich hatte als Kind mal einen kleinen, süßen europäischen Hamster, also mit meinem Bruder zusammen. Es war eine Hamsterdame, sie hieß Susi.
Ja.
Und sie war sehr, sehr süß. Ja.
Aber es geht heute nicht um den Haustierhamster, es geht heute um den Feldhamster. Und die Frage, die wir heute ein für alle Mal beantworten wollen, ist: Frisst der Feldhamster tote Menschen? Also frisst der Feldhamster Leichen? Diese Frage möchte ich einfach mal da so in den Raum werfen, weil, wie soll ich sagen, der Feldhamster treibt sich auf Friedhöfen rum, vor allem auf dem Wiener Zentralfriedhof, aber dazu später mehr. Er ist ein Friedhofshamster, aber bevor wir da reingehen, haben wir gedacht, gib ich kurz einen kleinen Steckbrief.
Genau, nimm uns mal mit, was ist hier los, wie sieht der aus, kann man den, mir fiel gerade an, nochmal Kindheitserinnerung gerade. Mein Vater hat nämlich mal Susi genommen, ne?
Ja.
Und hatte so ein Hotdog-Brötchen. Und Susi war eine sehr nette, ja. Und hat dann Susi in diese Hotdog-Brötchen reingelegt. Und dann haben wir eine Aufnahme gemacht, wie mein Vater symbolisiert, Susi zu essen. Finde ich sehr, sehr süß. Keine Sorge, Susi hat es natürlich überstanden.
Und das soll es heute gar nicht gehen. Es geht heute um den Feldhamster. Und der Feldhamster, ganz kurzes Aussehen. Also er ist wahnsinnig hübsch, das möchte ich mal sagen. Er ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig hübsch. Ihr habt vorher auch schon die ganze Zeit euch Bilder geschickt vom Feldhamster, weil er so cute ist. Und,
das ist zuckersüß.
Ihr könnt es wie immer auf unser Cover schauen. Da sieht man einen super Mugshot von dem Feldhamster. Aber ich möchte es euch natürlich auch beschreiben, weil er sehr, sehr hübsch ist. Er hat nämlich gewisse Ähnlichkeiten zum Waschbären von der Zeichnung her. Also es schaut ein bisschen so aus, als hätte er so eine Brille auf. Ist aber nicht schwarz-weiß, sondern eher bräunlich, Brauntöne. Und er gilt als das bunteste europäische Pelztier, was ich auch sehr, sehr spannend finde.
War echt?
Ja, weil der so viele verschiedene Farben hat. Weil der hat weiß, Brauntöne, sein Bauch ist komplett schwarz. Und der ist so süß. Also der hat so ein...
Ja, es ist wirklich todesschön und wirklich, wirklich ein schönes Tier.
Die exakte Bezeichnung vom Feldhamster ist auch europäischer Hamster, beziehungsweise der gescheite Begriff ist Cricetus. Also wirklich
Cricetus.
Und er ist ein Nagetier, das glaube ich wissen die meisten. Und aus der Familie der Wühler. Also Leute, ganz viele Begriffe. Grundsätzlich, es ist einfach ein Hamster, Leute. Ist ein Nagetier. Es ist ein Hamster. Er hat große Zähne. Wie groß wird so ein Feldhamster? Ich weiß nicht, ob Leute da draußen eventuell schon einen Hamster gehalten haben. Was hast du für einen Hamster gehabt, Robin?
Ich hatte...
Zwei Hamster?
Nee, ich hatte so einen, also sehr ähnlich. Ein Susi sah sehr ähnlich aus wie der europäische Wildhamster. Das wird aber irgendeine Zuchtform gewesen sein.
Hast du so einen Teddy-Hamster gehabt wahrscheinlich? So einen bräunlichen, aber die Größe.
Das ist auch verdammt lange her. Also es war so ein kleines
Butchie-Vieh. Es macht nichts. Aber von der Größe her gibt es da schon Unterschiede. Also dieser Feldhamster, über den wir heute sprechen, der kann 20 bis 34 Zentimeter groß werden. Also das ist schon so die Handfläche lang.
Ach was, echt? Mhm. Ja, okay, das ist ja ganz schön...
Ja, die sind schon, okay. Also das sind schon Hamster, das sind schon richtige Nagetiere. Ja, aber wenn man halt natürlich nur die Zwerghamster sieht, dann glaubt man irgendwie, alle Hamster sind so klein. Und die haben zwar einen Schwanz, der ist aber ganz kurz und haarlos, also der macht jetzt nicht so viel aus zur Körperlänge.
Und, also hätte man sich auch sparen können, den Schwanz.
Nein,
naja, das was ist denn das für ein komischer Haut? Sieht aus, als wäre die Zitze von dem Vieh am Arsch gewachsen. Also eine Zitze, ein Nippel.
Ja, und wenn es so wäre, Robin?
Wenn es so wäre? Nichts, alles gut.
Ja.
Nee, auch.
Ich merke, dass der Aurel ein bisschen Einfluss auf dich hat. Du bist ein bisschen provokativ. Ich lade den nimmer ein. Der hat einen schlechten Einfluss auf dich, Robin.
Ich fühle mich langsam hier zu wohl.
Ja, ich merke es. Also, das ist der europäische Feldhamster. Und die werden 200 bis 650 Gramm schwer. Also, der wird schon halbes Kilo schwer, wenn er will.
650 Gramm, also.
Das ist schon ordentlich.
Ja, das schon Kaliber. Sportlich.
Und wie so oft in der Tierwelt werden die Männchen meistens größer als die Weibchen. Das ist also ganz klassisch. Aber weiter im Steckbrief: Verbreitung. Der Feldhamster, der ist wirklich so richtig auf der europäischen Platte unterwegs. Und ursprünglich war aber der Feldhamster in den Steppen Osteuropas beheimatet. Und der hat sich dann durch die Kulturfolge ausgebreitet. Also wo die Menschen angefangen haben, mehr Felder zu bewirtschaften, ist der Hamster so mitgegangen, weil er natürlich da auf den Feldern auch Food abstauben hat können. Maximale Lebenserwartung ist leider genauso niedrig wie bei Haustierhamstern, um die 4 Jahre.
Ja, ja, das haben ja diese kleinen Nagetiere ganz oft an sich. Ja. Ne? Also das ist ja halt hochpotent.
Meerschweinchen werden älter. Also ich weiß, es kommt drauf an, aber ich finde es immer schon sehr, sehr sad, weil Ratten werden auch nicht so alt.
Ja, aber mal Theresa, ich nehme dich mal mit auf eine Reise. Ja?
Nimm mich mit.
Und zwar, ich hatte ja zwei Ratten als Haustiere. Ich muss sagen, diese Susi-Geschichte, das ist ein bisschen in der Vergangenheit versunken, aber auch weil sich da eher mein Bruder drum gekümmert hat, um die gute alte Susi. Aber unsere Ratten waren das perfekte Haustier, weil wir haben uns als Kinder total verliebt in die und die waren auch ein bisschen korpulenter, sag ich mal, wa? Und dann konnte ich immer Flippy, so hieß meine Ratte, hatte so eine weiße Blässe hier übers Gesicht und Dumbo-Ohren, also war eine Dumbo-Ratte, süß. Und dann konnte ich immer sein Doppelkinn so runterstreicheln und die sind so süße, smarte Tiere. Ich habe denen immer versucht, auf zwei Beinen laufen beizubringen. Das haben sie aber nur für eine einzige Art von Süßigkeit gemacht quasi. Für so einen richtig fetten Drops.
Das erklärt auch, warum sie übergewichtig waren.
Ja, vielleicht.
Ich glaube, auf was du hinaus willst, ist, dass vielleicht so ein Tier für ein Kind ideal ist, weil die zeitlich begrenzt sind und dann nicht wie ein Hund oder wie eine Schildkröte, richtig, die ich mit 12 mir gewünscht habe von meinen Eltern. Ja. Warum schenkt man dem Kind eine Schildkröte? Aber ich weiß ja, gut. Aber
und
ja, dann, absolut.
Und die damit lernt man auch als junger Erwachsener sich, man lernt den Tod mal kennen, sage ich mal. Ja. Und das ist vielleicht gar nicht so übel. Ich meine, ich habe Rotz und Wasser geheult, als mein kleiner Philipp hier verstorben ist. Der ist auch nicht schön verstorben. Der hat, es war Winter und der hat eine Zahninfektion gehabt und ist dann irgendwie ganz qualvoll. Also er war hornalt, er war 3 Jahre. War auch, ja, Patrick, entschuldige bitte. Ne? Ja,
im Hintergrund bitte. Hat gerade Patrick Stegemann gelacht.
Ja, hat meinen süßen Flippy ausgelacht.
3 Jahre ist wirklich ein stolzes Alter für eine Ratte. So.
Flippy. Auf jeden Fall hatte der... Patrick!
Es ist gut.
Auf jeden Fall war der dann auch gelähmt und man hat ja Ratten immer auf der Schulter und dann ist der irgendwann immer abgedriftet von meiner kleinen Schulter. Dann wollte er nur noch zu meinem Vater rauf, weil er da breite Schulter, mein Vater ist ja Bauarbeiter, breite Schulter und da konnte er noch richtig sich so rauflegen quasi. Ja, und am Ende des Tages ist er dann, irgendwann habe ich ihn mal aufgefunden im Käfig, starr und...
Ich möchte vielleicht kurz drauf eingehen, bitte lasst eure Tiere nicht so sterben. Sorry, Robin, dass ich das jetzt sagen muss, aber geht's zum Tierarzt und euthanasiert, schöne Daheimsterben, die leiden Qualen.
Ist Arsch,
und
ist Arsch.
Man
ich hätte
den
ja, ich hätte den auch mit ein bisschen, jetzt mit ein bisschen mehr Reife, also ich wollte den partout nicht einschläfern lassen und ich wollte den halt bei mir behalten. Patrick wollte noch irgendwas sagen, warte mal, Theresa.
Oh. Nee. Ich wollte nur, ich meine, er ist an einem Zahninfekt gestorben, an Karies, und du hast ihn die ganze Zeit gefüttert mit Süßigkeiten.
Da war er noch jung und agil. Da konnte er auch nicht mehr auf zwei Beinen stehen.
Herr Stegemann, halten Sie sich hier mal zurück. Ja, das ist nicht Ihr Themenbereich. Also, bleiben Sie bei Ihren Inseln im Pazifik, sage ich nur. Großartiger Podcast übrigens. Kleiner Shoutout an den Podcast. Wie heißt die Insel nochmal, Robin?
Nauru.
Enden der Podcast. Mega geil. Mega geil. Okay, aber um den Steckbrief vom europäischen Feldhamster abzuschließen, der Schlaf, er ist hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiv und ein territorialer Einzelgänger. Das heißt, vom Schlaf her, ja, der wird schon tagsüber seine 18 Stunden reinkriegen. Aber wie wir von den Hamstern wissen, die sind nicht tagaktiv, sondern eher Dämmerung und Nacht. Damit ist der Steckbrief abgeschlossen.
Steckbrief Ende. Theresa, wie kamst du auf den Hamster? Hast du in Wien einen gesehen?
Ja!
Nein, echt jetzt?
Ja, ich war, also es gibt in, also Wien hat ja so ein bisschen was Morbides, und in Wien gibt es den Zentralfriedhof. Es ist ein riesiger Friedhof, der ist wahnsinnig schön. Und da geht man wirklich am Sonntag spazieren hin. Also das ist so ein Ding in Wien. Man fährt auf den Zentralfriedhof, geht dort spazieren. Die haben auch, Zentralfriedhof in Wien hat einen mega geilen Merch. Es gibt zum Beispiel eine Werbung, irgendwie, wir sind froh um die Impfgegner, und dann steht drunter Wiener Zentralfriedhof oder die sichern Arbeitsplätze oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr morbide und sehr österreichisch und wienerisch.
Ja,
und wir sind wie eine klassische Wienerin, bin ich an einem Sonntag auf den Zentralfriedhof gefahren und wollte da spazieren, weil da ist es auch ein bisschen waldig und kühl und angenehm. Und auf einmal habe ich da so einen Hamster gesehen. Also wirklich nur ganz, ganz kurz. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert, was das sein hätte können. Und das war so, es war eben am Abend, wo es schon ein bisschen kühler war. Und das, Alter, also die sind ja totüß.
Ja,
also, und jetzt möchte ich unbedingt so einen Feldhamster haben, wieder mal. Aber das kann ich natürlich nicht. Ich kann keinen Feldhamster daheim halten. Aber ich wollte mich halt ein bisschen informieren. Und dann bin ich draufgekommen, okay, es gibt ultra viele Leute, die so Wildtierfotografen, die spezifisch auf den Wiener Zentralfriedhof fahren, um diesen Feldhamster zu filmen. Und man dachte, okay, Weird Animals. Ich habe irgendwie sehr große Freude daran gefunden, Weird Animals vorzustellen, die ganz nah bei mir sind, wie die Großtrappe.
Ja, geil. Doch, kann ich absolut nachvollziehen, ja.
Und der Wiener Feldhamster lebt eben im Friedhof. Und man dachte, ja, aber es ist schon ein bisschen weird, dass der Hamster jetzt irgendwie da, wo die ganzen Leichen vergraben sind, irgendwie so abhängt und so. Da gibt es ja auch so einen Tierfriedhof. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, so findet er das irgendwie lecker oder so? I don't know. Genau, das ist die Frage, die ich heute beantworten will. Und ich habe dann noch die beste Nachricht überhaupt entdeckt. Und zwar ist der Feldhamster, der europäische Hamster, ist Tier des Jahres 2024.
Echt?
Ja.
Ich dachte, das wäre der Braunbrustigel.
Ich glaube, Österreich und Deutschland ist was anderes.
Ach so.
Und wir haben es ja 2024, also es passt alles rein. Der Feldhamster passt einfach zu uns sehr, sehr gut. Und man muss sich wirklich vorstellen, der Feldhamster hat sich bei dieser Wahl des Tieres durchgesetzt gegen den Alpensteinbock und gegen den Fischotter. Da kann ich nur sagen, zu Recht. Leider, vielleicht auch deswegen, dass der Feldhamster die am meist gefährdetste Tierart in Österreich ist.
Ja, aber davon gibt es noch sau wenige, wa?
Ja, also die sind so zurückgegangen in der Reproduktionsrate. Und der Grund liegt ein bisschen an den klassischen Gründen. Und zwar so Dinge wie Bodenversiegelung und Naturraumverlust, genauso wie Intensivierung von der Landwirtschaft, die setzen dem natürlich zu. Vor allem haben wir in Österreich eine dermaßen hohe Bodenversiegelung, das kann Deutschland gar nicht mithalten. Also,
echt, ja?
Ja, gefühlt wird da alles zubetoniert. Also wirklich, es ist unglaublich, was in Österreich betoniert wird und so unnötig, weißt du? So richtig unnötig.
Ich habe mal, apropos Intensivierung der Landwirtschaft, die Hamster und auch vor allem viele Feldvögel, die haben ein riesiges Problem damit, dass damals, als die Landwirtschaft noch nicht so hochtechnisiert war, da fiel auch immer mal wieder was ab, ne? Da fielen auch mal ein paar Körner beiseite, ja, und ein paar bisschen Wildwuchs mittendrin zwischendurch. Und das hat den ganzen Tieren extrem geholfen.
Da kann man auch wieder sehen, so diese neoliberale Leistungsgesellschaft ist nicht gut. Man braucht ein bisschen Pausen. Man muss ein bisschen tachinieren. Kennst du das Wort tachinieren, Robin?
Nö.
Tachinieren ist ein österreichischer Begriff dafür, bei der Arbeit nicht seine Arbeit zu verrichten.
Ach, aber ja, da sind wir bei Andania genau richtig.
Aber ich glaube, es ist extrem wichtig zu tachinieren und ich finde es einfach schön, dass es in Österreich wieder einen Begriff dafür gibt, der extrem professionell klingt, oder? Ach, ich muss etwas tachinieren gehen jetzt.
Ja, genau. Ich tachiniere mal etwas.
Das größte Ziel ist das Tachinieren. Aber ja, lass mal das dahingestellt sein.
Ich will mir das merken.
Tachinieren. Liebe Freunde, tachinieren. Schön, oder? Aber wie tachiniert denn der Feldhamster? Das ist doch die zentrale Frage. Wir schauen uns mal den Alltag des Tieres an. Der Feldhamster tachiniert schon, man muss sagen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es tachinieren nennen kann, denn der Feldhamster macht einen Winterschlaf. Und was da ganz, ganz spannend ist, ist, dass der einen Rhythmus hat, der nicht von den äußerlichen Umständen abhängig ist. Also das ist nicht ein Rhythmus, der von einer Sonnenstrahlung abhängig ist, sondern der Hamster beginnt automatisch nach dem Winterschlaf aufzustehen, aufzuwachen. Was auch crazy ist, der kann seine Körpertemperatur im Winterschlaf auf 1,9 Grad runter.
Also was? Echt? Ja. Das ist crazy.
Aber dieser Rhythmus, das ist das Spannende. Also der Feldhamster lebt in so verschachtelten Gängen unter der Erde. So, da hat er verschiedene Räume. Männchen und Weibchen sind getrennt, also es sind Einzelgänge die meiste Zeit. Die haben dann so einen Futterraum, die haben einen Kotraum. Wenn die einen Winterschlaf machen, wachen die auch teilweise. Winterschlaf, weiß man ja mittlerweile, heißt nicht durchschlafen, sondern so zwischendurch aufwachen, aufs Klo gehen, was fressen, kurz wieder hinlegen. Aber der Feldhamster zeigt, dass sein Rhythmus, sein Sommer-Winter-Rhythmus nicht passiv dem Jahresgang ausgesetzt ist oder den Temperaturen, sondern der wird endogen gesteuert, also von innen heraus. Und der nennt sich Zirkanulan, eine zirkanuale Uhr. Und diese zirkanuale Uhr, die läuft einfach ab, aber die wird einmal im Jahr neu gestellt, was ich so geil finde. Das bedeutet, crazy, diese Jahresuhr vom Hamster wird einmal im Jahr während einer sensitiven Phase neu gestellt. Da wird geschaut, okay, was für Temperatur haben wir gerade, wie ist die Tageslichtlänge, wann tue ich da denn? Also quasi der Körper, die innere Uhr dieses Hamsters rechnet aus, wann er sich wieder schlafen legt, wann wieder Winterruhe anfängt.
Das ist total und genial, bin ich ehrlich.
Unglaublich,
also ich
oder?
Spannend, so, weil die Jahresuhr. Also ich kenne das so bei Pflanzen, da fällt mir das weniger schwer nachzuvollziehen, weil die denken sich halt so, ja, Sonne steht jetzt, naja, bei 13 Grad, übertrieben gesagt, steht jetzt bei 13 Grad und fange mal an, mich langsam auf den Winter vorzubereiten. Also da habe ich ein bisschen... Tja, die haben ja einen Ausgangsreiz quasi.
Also vielleicht ist es auch das, warum der Feldhamster da evolutionär momentan irgendwie verhältnismäßig gut dasteht, obwohl er gefährdet ist, aber immer noch irgendwie sich sehr gut an den urbanen Raum irgendwo anpassen kann, weil er eben einerseits total bei sich bleibt und diesen fixen Rhythmus hat, aber einmal im Jahr sagt er, okay gut, wo stehen wir gerade, wie machen wir jetzt, was dummer. Aber ja, es stimmt tatsächlich, der kann im Winterschlaf seine Körpertemperatur auf 1,9 Grad, Alter.
Das absenken. Ist halt wirklich eigenartig, ehrlich gesagt. Also das ist irgendwie eigenartig. Geil.
Ultra kalt, oder? Vielleicht liegt er deswegen so gern am Friedhof, weil da die anderen Körpertemperaturen auch irgendwie sehr niedrig sind mittlerweile. I don't know. Und es ist, er hat auch so Vorratskammern da unten in diesen verzweigten Gängen und da haut er auch richtig viel Essen rein. Bis zu 2 Kilogramm Nahrung tut er da voll stopfen.
Was tut er denn da rein?
Ja, was tut er rein, Robin? Nüsse tut er rein, lecker, lecker Nüsse. Also das ist ein Nagetier, Getreide, Nüsse, Pflanzen, Insekten.
Wir haben noch gar nicht über die, jetzt fällt es mir gerade ein, wo wir über das Fressen reden von den kleinen Butchies, über die Hamsterbacken. Ja. Die Hamsterbacken.
Die Hamsterbacken.
Was ist denn da alles?
Ja, also die sind wirklich ein Wahnsinn. Ein Hamster kann das bis zu 5-fache von seinem Gewicht in seinen Backen tragen.
Ey, das ist
und ich finde das irgendwie gemein, dass der Begriff Hamstern von so Leuten, die so geizig oder auch so Prepper irgendwie verwendet worden ist, weil das ist ja einfach nur mega cool. Also ich würde schon gern mega viele Sachen in meinen Backen tragen können, weil dann würde ich mal, hätte ich meine Hände frei, könnte rauchen währenddessen. Also ich wäre schon ein Riesenfan davon.
Ich habe das geliebt, wenn Susi so eine dicken Backen hatte und dann immer, teilweise kam sie gar nicht durch die Tür in ihren Unterschlupf, weil sie so dicke Backen hatte. Und dann dachte ich mir so, Maus, jetzt hast du, naja. Mach, du wirst schon wissen. Jetzt hat sie sich das vom Futternapf in die Wange gekloppt, um es dann zu Hause wieder auszuspülen.
Ich finde, sie schauen immer so ertappt aus, wenn man sie mit diesen Backen sieht.
Ja. So. Ja. Und die sehen dann auch so unbehäbig aus, weil die so richtig süß.
Ihr habt nichts im Mund. Es gibt so Tierarztgeschichten, vielleicht ganz kurz eine Tierarztgeschichte, dass man muss immer bei Hamstern aufpassen, weil die beißen natürlich hin und wieder gerne in den Finger rein, wenn sie genervt sind. Und aus Reflex ist es dann angeblich öfter, bei uns noch nie und ich kenne niemanden, aber öfter angeblich passiert, dass der Tierarzt so reagiert hat und halt den Hamster so weggeschlagen hat, weil er reingebissen hat und dann war der Hamster natürlich tot. Da muss man immer aufpassen.
Aber Hamster sterben ja häufig abstrakt irgendwie. Also es gibt ja auf Social Media, gab es doch mal diesen Trend, die verrücktesten Todesgeschichten seines Hamsters irgendwie mitzuteilen. Und da war alles dabei. Also von aus Versehen mit einem Staubsauger eingesaugt, hin zu, was weiß ich, Schrank ist umgefallen, auf dem Hamster geplumpst, zack, bumm.
Aber ja, das ist genug von toten Tieren. Andere Sache, rat einmal, wie lang ein Hamsterweibchen trägt, bis die Jungen auf die Welt kommen.
Ich glaube, naja, durch diesen schnellen Lebenszyklus glaube ich jetzt nicht so lange. Ich würde mal sagen, 4 Wochen.
17 Tage tatsächlich.
Ich wollte 2 Wochen sagen.
17 Tage, es sind einfach nur 17 Tage, ja.
Das ist abstrakt, ey.
Die Hamster sind übrigens polygam, für alle, die es interessiert. Also die suchen sich jedes Jahr wen neuen. Und was aber so ein bisschen der Grund ist, warum die auch gefährdet sind mittlerweile, was sie bei den Feldhamstern beobachtet haben, ist, dass die tragen zwar immer noch sehr kurz, aber die Reproduktionsrate generell hat sich verringert in den letzten Jahren. Also seit den 1950er Jahren ist die Wurfgröße, die können bis zu 3-mal pro Jahr werfen, kontinuierlich kleiner worden, sodass sie heutzutage durchschnittlich nur noch 3 bis 4 Jungtiere pro Wurf haben.
Das ist mal richtig spannend.
Genau, die Reproduktionsrate ist wirklich zurückgegangen. Also das ist so sehr spezifisch. Weißt du nicht, dass sie gar nicht, also weniger gibt, sondern einfach die Würfe sind klein.
Weiß man woran, oder hat man eine Vorstellung, eine Idee, eine Hypothese?
Also man sagt so, das könnte halt damit zusammenhängen, dass der Beginn der Reproduktionszeit nach hinten verlagert, also sich nach hinten verlagert hat. Die fangen später an, sich zu reproduzieren. Und früher war es durchschnittlich im April, hat es schon angefangen, jetzt erst im Mai.
Ist ja auch komisch, weil eigentlich die Welt wird ja immer wärmer. Ja, Leute, das ist so.
Aber du musst dir denken, die Reproduktionsrate, also der Reproduktionserfolg, sag mal, von den Feldhamsterweibchen hat sich damit seit 1920 um 80% verringert. Um 80%. Und das sind 100 Jahre.
Da müssen wir mal ran. Woran das liegen mag. Also es wird ja mit dem Menschen zusammenhängen so. Wir wissen, dass auch der Mensch tatsächlich einen evolutionären Einfluss auf verschiedene Tiere hat. Zum Beispiel werden unsere, für die Fische im Meer werden immer kleiner, also durchschnittlich immer kleiner, weil wir die größeren alle rausholen und Fotos damit machen und
für
so
Tinder.
Eine Kacke. Für Tinder, genau. Und sagen, ich habe einen großen Fisch in der Hand, willst du mein Fisch sein? Oder zum Beispiel auch die Stoßzähne von afrikanischen...
Mir holt es ab, ganz ehrlich. Mann mit Fisch, bin dabei.
Ja. Die Stoßzähne von afrikanischen Elefanten werden auch immer kleiner. Es gibt sogar teilweise inzwischen eine sogar Männchen des afrikanischen Elefants ohne Stoßzähne, weil die werden nicht geschossen, ne? Die werden nicht bejagt, weil daraus kann man ja kein Potenzmittel machen. Was für eine Scheiße, ja. Oh, da werde ich zornig. Oder auch Elfenbein, genau.
Ja, aber also das müssen wir anders mal, Robin. Da machen wir jetzt zu viel auf. Es ist nicht ganz klar, inwieweit, also man ist sich nicht sicher bei dem Feldhamster, warum der Reproduktionserfolg zurückgeht und man weiß nicht, liegt es jetzt daran, dass nicht genug Jungtiere überleben oder was sind wahrscheinlich viele Kofaktoren, die zusammenspielen. Es gibt für komplexe Probleme meistens keine einfachen Lösungen. Merkt euch das.
Liebe Grüße an die Politik an der Stelle.
Genau, liebe Grüße an die Politik. Aber die Frage ist doch, frisst der Feldhamster tote Menschen? Warum ist er auf den Friedhöfen? Frisst er tote Menschen? Ganz können wir es nicht ausschließen, dass er die toten Menschen frisst. Aber grundsätzlich fühlt er sich am Wiener Zentralfriedhof oder generell auf Friedhofen sehr, sehr wohl, weil da ist es ruhig. Da ist es ruhig und da gibt es extrem viele Versteckmöglichkeiten, auch durch die Grabsteine. Und
da gibt es häufig ja auch alten Baumbestand.
Alten Baumbestand, genau. Dann legen natürlich oft Leute irgendwelche Blumen hin oder andere Sachen. Da gibt es auch hin und wieder ganz gute Snacks. Und was ich auch gesehen habe, dass Feldhamster tatsächlich das Kerzenwachs snacken, weil das sehr fettig und ölig ist. Also die gehen dann so, ja, zur Kerze hin und dann so.
Aber das funktioniert, also das finde ich ja abstrakt. Ich meine, das ist ja eigentlich in Kerzen ist ja größtenteils Paraffin drin.
Ja, aber Paraffin ist gut für die Verdauung, gell? Da rutscht es richtig durch. Das machen wir immer bei verstopften Tieren, ein bisschen Paraffinöl
wirklich?
Eingeben.
Echt, ja? Paraffin? Ja. Echt?
Paraffinöl,
ist ja,
ja.
Krass. Ich finde, also es ist ja ein Erdölprodukt, deswegen finde ich das faszinierend.
Aber es funktioniert so, krass. Also teilweise an Einlauf oder auf vorne bei Kühen oder Pferden gibt man das
du
dann ein.
Du musst jetzt
das
nicht
alles
einen Einlauf simulieren.
Nein, ich habe es nur gerade mit einem Bein gekratzt, Leute.
Ach so.
Hey, Robin.
Ja, weil du da rumfummelst irgendwo.
Ich bin in so einen komischen Algorithmus reingeraten auf TikTok, wo es um Leute geht, die sich die ganze Zeit Einläufe geben. Es ist ganz viel Thema Einlauf. Und
also, ja.
Ich musste wieder raus. Aber es gibt noch tolle Fakten zu dem wunderbaren Feldhamster, der da auf dem Wiener Zentralfriedhof sein Unwesen treibt. Der ist gar nicht so putzig, wie er ausschaut. Der hat ja diese unglaubliche Färbung, oder?
Ja.
Und der hat ja beispielsweise auch diesen schwarzen Bauch. So, warum hat er einen schwarzen Bauch? Er ist ja oben braun-weiß. Das liegt tatsächlich daran, dass wenn er in Gefahr ist und sich verteidigen muss, stellt er sich auf seine Hinterbeine.
Nein, echt jetzt?
Und zeigt seinen schwarzen Bauch her, weil das ein bisschen ausschaut wie ein Maul, das halt schwarz ist.
Oh Gott, wie süß. Oder? Oh Gott, ist das süß.
Er bläst auch seine Backentaschen auf, um größer zu werden.
Süß. Oh Gott, wie süß.
Und oh Gott, er fletscht auch seine Zähne und so und faucht und knurrt und manchmal springt er seinen Feind auch an.
Oh Gott, wie süß.
Ja, oder? Das ist so cute. Wenn du nach Wien kommst, fahren wir auf den Wiener Zentralfriedhof und legen uns einfach den ganzen Tag hin und beobachten die Hamster. Ich glaube, das wird richtig gut. Und wir haben ja vorher gesagt, er gilt als das bunteste Pelztier in Europa. Das finde ich immer noch einen mega geilen Fakt, weil der so cutes Fell hat. Und das hat natürlich bereits im Mittelalter dazu geführt, dass die dieses Hamsterfell als Schmuck oder als Filmmaterial verwendet haben.
Nein, sicher doch. Ach, der Mensch, du musst ihn einfach lieben. Nachdem der Biber ausgerottet war in Mitteleuropa, nachdem der Fuchs zu großen Teilen massiv bejagt wurde, irgendwann mussten sie an den Hamster gehen. Davon braucht man ja auch schöne 260 Stück, um daraus ein Oberteil zu machen. Für irgendwen.
Aber wenn ich nur so ein Hamster-String-Tanga und Hamster-BH mache, brauche ich nicht so viel. Das wäre okay, oder?
Eins, zwei, drei, vier vielleicht.
Je nachdem, was ich bedecken muss. Gott sei Dank ist es seit 1980 ist er streng geschützt. Seit dem 31. März 1980 ist gar nicht so lang, finde ich, aber ist er streng geschützt und darf er nicht mehr bejagt werden oder irgendwas, der ist bedroht. Und jetzt, nachdem er bei Weird Animals vorkommen ist und das Tier des Jahres in Österreich ist, ich glaube, think globally, act locally.
Jetzt hören endlich die ganzen Pelz-Arschköpfe auf, den scheiß Hamsterpelz zu kaufen. Freut mich. Wichtig.
Aber Robin!
Ja!
Das ist der Feldhamster.
Geil!
Wir kommen zur Weirdheitsskala und ich weiß, du wirst jetzt sagen, er ist gar nicht so weird, er ist ja am ganz ehrlich sagen, es ist ein Tier, das es in Österreich gibt und das auch noch den Wiener österreichischen schwarzen Humor einfach irgendwie in sich trägt, weil er am Friedhof wohnt, weil er sich aufstellt und irgendwie kämpfen will, obwohl er einfach ein Hamster ist.
Wie süß.
Jetzt, Robin, sag mal, wie viele Weirdheitspunkte gibst du meinem Feldhamster?
Also ich finde ihn erstaunlich weird, ja. Diese Hamsterbacken, die man so erkennt, die er dennoch aufplustert, wenn er in Aggression verfällt. Dennoch dieses Aufstellen. Allein die Färbung ist schon ein bisschen eigenartig. Auch das Verhalten an sich, dieses Vorräte anlegen, Kackekammer anlegen, so, das haben wir, was diese untergrundbewohnenden Tiere haben, das zwar häufig, aber es ist eigenartig an sich. Was gebe ich denen denn?
1 bis 47 ist unsere Skala, 1 ist niedrigste, 47 ist höchste. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast ja letzte Woche mir den Honey Badger mitgebracht, den Honigdachs, und der hat es mir komplett angetan. Und ich bin ein Honigdachs, das wissen wir jetzt alle. Ich bin ein Honigdachs.
Ja.
Deswegen. Ich akzeptiere es, wenn er weniger Punkte kriegt als der Honigdachs.
Das wird er, aber ich habe irgendwie eine 30 im Schädel gerade. Ich finde 30 eigentlich ganz gut.
Ja, finde ich auch. Ich bin aber 30 ungefähr.
Auch liebe Grüße an Susi, falls du das hier hörst, im Hamsterhimmel. Ich küsse dein Herz und
Susi. Oh Mann.
Hab dich lieb, Susi. Ja. War süß.
Miss you. Das war unsere Hamsterfolge. Über das Tier des Jahres 2024. Oh mein Gott! Der Feldhamster! Vielleicht müssen wir dann das deutsche Tier des Jahres an und durchmachen. Okay, Spiel. Ich bin bereit. Ich muss mich zurücklehnen, damit ich meine Gehirnzellen perfekt anstrengen kann.
Wir gehen jetzt ins Spiel rein und los geht's.
Ja, ich habe wieder drei wunderbare Fragen vorbereitet.
Bitte einen kleinen kurzen Applaus für Georg Schmidtmann, die Seele dieses Projekts.
Georg!
Danke. Perfekt. Sehr gut. Jetzt bin ich aber endlos motiviert für dieses Spiel. Es steht übrigens, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, unentschieden. Ihr habt also beide über die vergangenen Folgen gleich viel Punkte, nämlich 8, sammeln können. Und ich würde direkt mit der ersten Frage starten. Wie groß wird das kleinste Säugetier der Welt, die Schweinsnasenfledermaus? Und zwar geht es hier um die Kopfrumpflänge. A, 29 mm. B, 13 mm oder C, 45 mm. Scheiße. Ja, bitte?
29.
Das hätte ich auch gesagt, ja.
Und das ist Tatsache richtig. Diese Fledermaus lebt in Thailand und Myanmar ist natürlich, wie gefühlt irgendwie mittlerweile, denke ich, jedes Tier gefährdet. Und das teilt sich den Platz des kleinsten Säugetiers tatsächlich aber auch noch mit der Etrusker-Spitzmaus.
Spitzmaus war ja.
Ah, ich wollte gerade fragen, irgendeine Spitzmaus ist mir nur im Kopf. Die sind so klein.
Frage Nummer 2. Wie viel Prozent eines Rindes werden durchschnittlich von Menschen verzehrt? Also wie viel Prozent des Tieres kann man Tatsache essen?
Das ist jetzt gemein, weil ich habe Praktikum am Schlachthof gemacht, vier Wochen. Deswegen weiß ich das.
Willst du denn die Antwort sagen, ohne dass ich die Option nenne?
Na doch, bitte mit Option. Okay. Weil ich war am Schweineschlachthof, nicht am Rinderschlachthof.
Okay, also A ist zwischen 30 und 40 Prozent.
Der Mensch, B, das ist nur der Mensch ist, ja?
Genau. B zwischen 50 und 60 Prozent und C zwischen 70 und 80 Prozent. Ja, bitte?
30 bis 40 Prozent, weil ganz viel geht in die Hundefutterverwertung und in andere Bereiche. Aber ich bin mir jetzt auch nicht zu 100 Prozent sicher.
Ich habe tatsächlich 50 bis 60 Prozent.
Ja, kann auch stimmen.
50 Prozent gefunden. Das ist das, was ich gefunden habe.
Aber es ist sehr spannend, weil es wird doch verhältnismäßig viel vom ganzen Tier verwertet, weil man sagt, ja, man muss alles vom Tier und so konsumieren. Also der Kapitalismus führt schon dazu, dass dieses Tier von hinten bis nach vorne. Ja, und es ist manchmal sehr weird, wie der Kapitalismus auch zu mehr Tierschutz führt. Also beispielsweise, es ist nicht unbedingt gut, aber ich weiß nicht, in welchen Ländern werden extrem viele Hühnerfüße konsumiert. Und das hat dazu geführt, dass die Haltung von Hühnern verbessert worden ist, weil die keine Verletzungen mehr an den Füßen hatten, weil die Füße so gut verkauft worden sind. Gut, also, letzte Frage, Georg Schmidtmann.
Die letzte Frage. Wie viel essen Elefanten, in dem Fall ausgewachsene Elefanten, im Durchschnitt pro Tag? Möglichkeit A bis zu 150 Kilogramm, Möglichkeit B bis zu 420 Kilogramm oder Möglichkeit C bis zu 290 Kilogramm. Robin.
Ich würde 290 sagen. 290 Kilo Belatmasse.
420.
Es ist Tatsache, aber Antwort A bis zu 150.
Ach, was?
Tolle Spielrunde auf jeden Fall. Theresa führt.
Mit einem oder zwei Punkten?
Mit einem in dem Fall. Punkt, ja.
Ich fand die Fragen heute aber auch scheiße, muss ich mal ganz offen sagen. Also,
warte kurz.
Nein, das war ein Witz.
Aber bevor wir uns nächste Woche hören, gibt es jetzt natürlich noch das Geräusch für das Tier fürs nächste Mal. Und Robin bringt da eins mit. Und deswegen wird jetzt der Spoiler verraten, welches Tier das nächste Mal kommt. Ihr dürft es wieder mitraten. Robin. Crazy. Ja, und eindeutig, finde ich.
Ist schwer, 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 schwer.
Ja, liebe Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Robin, danke, dass du die Leidenschaft für den Feldhamster genauso teilst wie ich.
Vielen Dank fürs Mitbringen vom Feldhamster. Geiles Teil.
Robin, es macht sehr viel Spaß. Ich hab mir dich auch lieb.
Ich dich auch, Mausezähnchen. Vielen gut. Dank. Es war ein Traumhaft. Wir sehen uns, People. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und das nächste Tier, kleiner Spoiler, der Schild, wird ein Mitteleuropäer. Heißt, ihr habt die Chance, das zu sehen da draußen.
Oh Gott, I'm so excited. Ich muss jetzt gleich fragen, was es wird, weil ich weiß es gerade nicht. Wenn die Aufnahme Schnitt vorbei ist. Gut. Ja. Ciao.
Weird Animals, eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB
Jens Jarisch.
Cover
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Jugendliche grün in der Disco und auf dem Dorffest volksverhetzende Parolen. Jagen Teilnehmende von Demokratiedemos durch die Stadt, feinden im Wohngebiet eine schwarze Familie massiv rassistisch an, schlagen einen Politiker krankenhausreif. Im Jahr 2024.
Das alles erinnert sehr an die 90er, also an eine Zeit, in der rechtsextreme Jugendliche in vielen Teilen Ostdeutschlands das Straßenbild dominiert haben und Rassismus und Gewalt fast schon Alltag waren.
In Staffel 1 von Springerstiefel wollten wir herausfinden, warum es für so viele junge Ostdeutsche nach der Wende cool war, Neonazi zu sein. Und welche Folgen der rechtsextreme Hass für die Menschen hatte, die zur Zielscheibe wurden.
Doch die Geschichte ist noch nicht vorbei. Denn das, was 1992 die Jugendlichen in Rostock-Lichtenhagen gebrüllt haben, grüllen Jugendliche heute in aller Öffentlichkeit auf irgendwelchen Partys. Ich bin Henrik Bolz.
Und ich bin Don Pablo Mulemba.
Wir ziehen wieder los in den Osten, um über das zu sprechen, was nach den 90ern in Ostdeutschland passiert ist und was gerade hier passiert.
Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe es gar nicht verstanden, weil ich meine Kinder, meinen Sohn eigentlich total anders erzogen habe, mit anderen Normen und Werten.
Ich hatte Angst, dass sie mich verprügeln. Ich hatte aber auch Angst davor, dass sie mich anfassen, dass sie mich sexuell belästigen.
Das alles und mehr hört ihr in Springerstiefel. Die 90er sind zurück.
Ab dem 6. August in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Folgt jetzt rein, um keine Episode zu verpassen. Und niemals vergessen, im Osten geht die Sonne auf.